Liebe Geschwister, lasst uns noch einmal den Herrn anrufen und ihn bitten, dass er auch die Verkündigung seines Wortes segnen möchte. Unser Vater im Himmel, wir kommen an diesem Tag des Herrn, hier an diesen Ort, in deine Gemeinde, in diesem von dir gesegneten Band verbunden miteinander, als ein Leib an diesem Ort, um dich anzubeten, aber auch um auf deine Stimme zu hören und von dir die Speise für unsere Seele zu empfangen, die wir brauchen. Wie wir vorhin gehört haben, ist eines Not, unum necessarium, eines notwendig, Jesus Christus. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du ihn uns heute in aller Klarheit und Schönheit und Herrlichkeit deutlich vor Augen zeichnest. Dass wir Christus noch mehr lieben, ihn noch inniger ergreifen und erfassen und in der Einheit mit dir gegründet und gefestigt sind. Fest mit dir verwachsen, eins in dir, mit dir und du in uns. Und so bitten wir dich, Herr, dass du diese Zeit der Verkündigung deines Wortes segnen möchtest. Durch die Gegenwart deines Geistes, dass du uns die Ohren und Herzen auftust und dein Wort in uns hineingibst. Und uns durch dieses Wort erneuerst. Mehr dorthin, Christus ähnlich zu sein. Und so bitten wir dich, Herr, sei in unserer Mitte, segne uns in dieser Zeit. Amen. Ja, liebe Geschwister, von dem Kirchenvater Augustinus gibt es eigentlich eine sehr bekannte Legende, und ich nehme an, einige kennen sie wahrscheinlich auch, über ihn, wie er so überlegt, er möchte ein Buch schreiben. Ein Buch über das Wesen Gottes. Und mit dieser Überlegung im Herzen geht er so am Strand spazieren, am Meer. Und da sieht er ein kleines Kind. Und dieses kleine Kind spielt da am Strand und es hat da so eine Grube ausgehoben, ein Loch in den Sand gebuddelt. Und es nimmt eine Muschel und läuft zum Meer und schöpft Wasser in die Muschel und wieder zurück zu der Grube und schüttet das Wasser hinein. Das macht es so. Der Augustinus, der guckt sich das an und denkt sich, ja, was macht das Kind da? Und fragt das Kind, was hast du hier vor? Warum schöpfst du mit dieser Muschel das Meerwasser in diese Grube? Und da sagt das Kind, naja, ich möchte das Meer leer schöpfen. Sagt Augustinus, ja. Du hast keine Vorstellung davon, wie groß dieses Meer ist und wie klein deine Grube. Ja, und macht sich über das Kind lustig und verspottet es. Nun sagt das Kind zu ihm, es ist doch leichter, das Meer in diese Grube zu schöpfen mit dieser Muschel, als dass du dir eine klare Vorstellung machst von dem Wesen Gottes und das in ein Buch hineinschreibst. Und dann verschwand das Kind. Und Augustinus war überführt und demütigte sich daraufhin. Das Kind hatte recht. Unser Verstand, unsere Vorstellungskraft, unsere Einsicht ist mehr wie diese kleine Grube am Strand, in die wir versuchen können, die Größe, die Herrlichkeit und die Erhabenheit Gottes hineinzuschöpfen. Aber wir werden es nie völlig ergreifen und nie völlig erfassen, wer Gott wirklich ist und sein Wesen nie völlig ergründen können. Und wir sind manchmal in unserem menschlichen Wesen doch so geneigt, viel kleiner von Gott zu denken, als er wirklich ist. Da haben uns die Amerikaner, glaube ich, etwas voraus. Bei ihnen gibt es so ein Motto, das heißt Think Big. Und wenn man in Amerika ist, ist ja alles immer groß. Es ist immer alles the biggest, egal wo du hinkommst. Und doch, glaube ich, guckt Gott manchmal, wie es im Psalm 2 heißt und in 1. Mose 11, so aus dem Himmel herab und zieht sich die Amerikaner so an, dass sie da in ihrer Kleinheit so vor sich hin betreiben und lacht über sie. Doch was Gott anbelangt, können wir nie zu groß von ihm denken. Es geht nicht. Wenn wir über ihn nachdenken und darüber, was er in Jesus Christus, seinen Sohn, getan hat und was er in ihm tut, dann stoßen wir sogar mit unserer Sprache an Grenzen. Und wir merken das ab und zu in der Heiligen Schrift. Es fehlen die Worte. Wir können das gar nicht in Worte fassen, wer Gott wirklich ist und sein Wesen nicht mit Worten ergreifen. Und so gehe ich davon aus, dass auch der Titel der heutigen Predigt viel zu kurz greift. Es fehlen uns die Worte, um es in dieses Thema, worum es gehen soll, es wirklich umfassend beschreiben zu können. Ich habe dieser Predigt den unzureichenden Titel gegeben: Gottes alles überragende Wirken durch den Sohn. Gottes alles überragende Wirken durch den Sohn. Und lasst uns diese ersten vier Verse im Hebräerbrief im ersten Kapitel gemeinsam miteinander lesen und heute miteinander betrachten. Hebräerbrief, Kapitel 1. Ihr könnt gerne in eurer Bibel mitlesen. Die ersten vier Verse. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Die ersten zwei Verse haben wir vor einiger Zeit schon miteinander betrachtet und gelernt, Gott spricht dem Sohn. Und heute soll es darum gehen, dass Gott durch den Sohn wirkt, und zwar in überragender Weise. Gottes alles überragende Wirken durch den Sohn. Und ich möchte das in drei Schritten entfalten. Ein erster, der prophetische Schöpfer und Erhalter. Ein zweiter, der priesterliche Erlöser. Und als drittes, der königliche Erbe und Regent. Ein erstes, der prophetische Schöpfer und Erhalter. Der prophetische Schöpfer und Erhalter. Und wie ihr unschwer an dieser Gliederung verstehen könnt, die ich euch vorgestellt habe, betrachten wir heute sozusagen die drei Ämter Christi, wie sie uns in diesen Versen vorgestellt werden, wie wir sie hier wiederfinden. Und dass Christus, der alle vor ihm dagewesenen Propheten bei weitem überragt, hatten wir bereits in den ersten beiden Versen betrachtet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das überbietet das bei weitem, was jemals ein menschlicher Prophet verstanden und erfahren und von Gott weitergegeben hat. Gott spricht im Sohn. Jesus Christus ist der Prophet der Propheten. Und doch sein prophetisches Werk noch weit, weit größer als das der anderen Propheten und geht noch weiter und ist noch umfassender als das irgendeines menschlichen Propheten. Und ich möchte das unter diesem Amt Christi fassen, worum es in diesem ersten Punkt gehen soll, der prophetische Schöpfer und Erhalter. Denn in Vers 3 lesen wir von dem Wort seiner Macht, von dem Wort seiner Macht. Und das ist nicht nur ein gesprochenes oder ein geschriebenes Wort, wie wir es bei den Propheten der Bibel finden, die gesprochen haben, die sozusagen Gottes Sprechrohr waren für die Menschen, in denen sich Gott geoffenbart hat an die Menschen. Was sie geoffenbart hatten, konnten sie auch aufschreiben, in menschliche Worte gefasst. Jesus ist viel mehr, viel größer und viel umfassender. Das Wort seiner Macht hat eine Macht, die kein menschliches Wort besitzt. Und davon lesen wir am Ende des zweiten Verses und im dritten Vers. Durch den er, nämlich den Sohn, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Wenn wir die Bibel lesen und sie ganz vorne aufschlagen, im allerersten Kapitel des ersten Buches Mose, dann lesen wir dort sehr rasch von diesem schöpferischen Reden Gottes. Das Schöpferreden Gottes in 1. Mose 1. Da heißt es immer wieder, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach, und es geschah. Und jedes Mal geschah genau das, was Gott gesprochen hat. Genau das ist auf einmal da gewesen, was vorher noch nie da war. Licht, der Himmel, Land und Meer, Pflanzen, Sonne, Mond, Sterne, Tiere, Menschen. durch Gottes Wort. Er hat gesprochen und es war da und es geschah. Dieses schöpferische Reden Gottes geschieht durch Jesus Christus. Dieses Schöpfer Gottes beschreibt dann Johannes in seinem Evangelium, in den ersten Versen so, im Johannesevangelium in Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, merken wir, es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Wort, das Gott gesprochen hat und durch das Gott geschöpft hat, die Schöpfung hervorgebracht hat. Dieses gesprochene Wort Gottes, Jesus Christus, dadurch hat Gott die Welt ins Dasein gerufen. Und dieses Schöpferwort Gottes, durch das er die Welt und alles, was er darin geschaffen hat, ist niemand anders als Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und das lesen wir hier in diesem Text. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hatte, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Und etwas später im Hebräerbrief wird es noch einmal bezeugt, im dritten Vers des 11. Kapitels. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Jesus Christus hat Gott diese Welt ins Dasein gerufen. Durch Jesus Christus hat Gott schöpferisch gesprochen. Und Gottes schöpferisches Reden durch Jesus Christus hat diese Welt ins Dasein gerufen. Jesus ist der prophetische Schöpfer, das Schöpfungswort, Gottes Schöpfungsreden. Und das übertrifft jeden anderen Propheten bei weitem. Aber Gott hat die Welt nicht nur durch seinen Sohn erschaffen. Er hat sie nicht nur durch Jesus ins Dasein gerufen. Manche Leute denken das auch. Und das fällt uns manchmal auch schwer zu erkennen, vielleicht wo sie auch falsch liegen. Sie sagen, ja, Gott hat die Welt erschaffen. Da gab es ganz am Anfang einen Gott, der das alles ins Dasein gerufen hat und erschaffen hat. Und dann sagen sie oder denken sie, und wenn man genau nachbohrt, merken wir, dass sie so denken, ja, dann hat Gott das alles so sich selbst überlassen. Diese irrige Vorstellung findet man bei den Deisten. Das ist heute vielleicht nicht mehr so verbreitet, aber auch bei den sogenannten theistischen Evolutionstheorie wird im Grunde eine solche Vorstellung von Gott vertreten. Da gab es ganz am Anfang natürlich Gott und den gibt es immer noch. Und Gott hat die Welt erschaffen, aber dann sich selbst überlassen und dann gab es Evolution und dann kam das alles irgendwie hinten raus, was heute da ist. Dann müssen wir später eigentlich nur noch mit den Gesetzen rechnen, die in der Welt da sind, die Gott gegeben hat, aber im Grunde ist das alles sich selbst überlassen. Und diese Leute glauben, dass ganz am Anfang Gott etwas erschaffen hat und danach nichts mehr mit der Schöpfung an sich zu tun hatte. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das ist falsch. Wir lesen hier etwas anderes. In Vers 2 und Vers 3, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Jesus Christus trägt und erhält diese Welt. Von Anfang an, jetzt und bis ans Ende der Zeit. Jesus Christus trägt diese Welt. Alles. Und das passt gut zu dem, was wir heute von Comenius gehört haben. Da gibt es nichts, wo Jesus nicht seine Finger drin hat. Wo Jesus nicht mit dran beteiligt ist. Nichts in dieser Welt geschieht irgendwie zufällig. Und Wissenschaftler, die vielleicht ganz erstaunliche und großartige Dinge entdecken, entdecken nichts weiter als ein paar der Gesetze, die Jesus Christus zur Erhaltung dieser Welt bestimmt hat. Gesetze, die Jesus durch die Macht seines Wortes aufrechterhält. Es ist die Macht seines Wortes, die diese Gesetze im Leben erhält. Und Jesus trägt und erhält die ganze Welt durch das Wort seiner Macht. Er tut das nicht wie der Atlas, diese mythologische Figur in der griechischen Mythologie, der sich mit der Welt auf seinem Rücken abschleppt, so ein toter Batzen Materie, die irgendwie nichts mit ihm zu tun hat. Nein, ganz anders. Jesus trägt und erhält diese Welt in einer Weise, dass er alles im Dasein erhält. Er erhält die Welt selbst. Beachtet auch hier, dass es heißt, alle Dinge. Alle Dinge trägt er durch das Wort seiner Macht. Alles. John Owen weist darauf hin, was das sogar für die Feinde Christi bedeutet. Das stellt die Nichtigkeit und die Torheit derer bloß, die die Schöpfung gebrauchen, um sich damit gegen Jesus aufzulehnen oder Jesu Werk in dieser Welt zu bekämpfen. Seine Macht ist der Boden, auf dem sie in ihrer Auflehnung gegen Jesus stehen. Alle Dinge, die sie gegen ihn verwenden, existieren durch ihn und werden durch das Wort seiner Macht erhalten. Sie leben, weil der, gegen den sie sich auflehnen, sie in seiner Güte erhält. Und schließlich bekämpfen sie den, ohne dessen selbstständige Erhaltung sie keinen Augenblick leben oder handeln könnten. Das zeigt die unvorstellbare Größe ihres Wahnsinns und ihrer unbegreiflichen Torheit. Jesus erhält alles. Jesus erhält die größten Spötter und Verfolger der Gemeinde ebenso wie den hingegebensten Gläubigen. Er erhält diese unendlichen Größe und Galaxien dieses Weltalls ebenso wie die kleinsten Bestandteile der Atome. Alles, alles erhält Jesus durch das Wort seiner Macht. Durch sein mächtiges Wort erhält er alles. Und damit ist er auch dieser prophetische Erhalter. Und Jesus, der prophetische Schöpfer und Erhalter der Welt. Wenn wir diese Wahrheiten uns vor Augen stellen, wenn wir anfangen, ein klein bisschen zu verstehen, wer Jesus ist, durch den diese Welt ins Dasein gerufen wurde, durch den diese Welt überhaupt existiert und am Leben erhalten wird, dann staunen wir. Und wir müssen anerkennen, ja, Jesus ist niemand anders als Gott selbst. Und diese Einsicht findet sich hier dann auch in unserem Text wieder. Durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Seht ihr, wie das eingeklammert wird durch die Schöpfung und die Erhaltung dieser Schöpfung und mittendrin Jesus, mit anderen Worten, ist Gott gleich. Jesus strahlt die Herrlichkeit Gottes wider. Keiner kann Gott sehen und wird ihn jemals sehen können. Der einzige Glanz, der uns von Gott erreicht, wird uns durch Jesus Christus vermittelt. Und so wie die Strahlen der Sonne so Licht mit sich bringen, dürfen wir es heute auch sehr schön erleben, wie die Sonne uns auch mal ein bisschen anstrahlt, und Wärme, so ist Jesus Christus das herrliche Licht Gottes, das in die Menschen, die Herzen leuchtet. Und so wie die Sonne nie ohne ihren Glanz war, und nie von diesem Glanz und dieser Ausstrahlung getrennt werden kann, so war Gott nie ohne die Herrlichkeit Christi, von der er auch nie getrennt werden kann. Christus ist der Abglanz Gottes. Christus strahlt Gott wider. Oder der zweite Ausdruck, der hier gebraucht wird, der Abdruck seines Wesens ist, das ist ein Bild dafür, das finden wir, wenn ein Siegel in Wachs gedrückt wird und einen ganz klaren Abdruck hinterlässt. Oder ein Prägestempel bei einer Münze, die entsprechende Prägung hinterlässt. So ist der Sohn Gottes der perfekte Abdruck von Gott selbst, von Gottes Wesen. Das ist, was hier steht. Und dieser Ausdruck, der nur hier gebraucht wird, der Abdruck seines Wesens ist, der ist noch aussagekräftiger als das Bild, das wir an anderen Stellen finden, wo Christus als ein Bild Gottes beschrieben wird. In 2. Korinther 4, Vers 4, wo es von Christus heißt, dass er das Bild Gottes ist. Oder in Kolosser 1, Vers 15, wo wir neulich auch eine Predigt zugehört haben, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Hier wird gesagt, er ist der Abdruck Gottes. Eine sozusagen 1:1 Kopie, aber er ist Gott selbst, es ist keine Kopie, aber er ist Gott, man kann in ihm nichts anderes sehen als Gott. Er spiegelt Gott in diese Welt hinein mit seinem Glanz und seiner Herrlichkeit. Und Jesus, der diese Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, der dieser Abdruck des Wesens Gottes selbst ist, ja, wer Jesus sieht, sieht Gott selbst. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, wir denken manchmal viel zu klein und verstehen das nicht. Und selbst die Jünger, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, haben das nicht begriffen. Wir finden das im Johannesevangelium im 14. Kapitel, wie Philippus zu Jesus sagt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt zu ihm, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Ich bin der Glanz Gottes, ich bin der Abdruck seines Wesens, du hast es nicht gemerkt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Jesus Christus und der Vater sind eins. Und man kann Christus nicht sehen, ohne den Vater zu sehen. Und Christus bringt diese herrliche Glanz der göttlichen Herrlichkeit mit sich und ist ein perfekter Abdruck des Wesens Gottes. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist Gott. Er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Er hat seinen Ursprung in Gott wie der Glanz im Licht und der Siegelabdruck im Stempel. Er bringt im Wesen und Erscheinung die Gegenwart Gottes zum Ausdruck. Er ist in seiner Person eine adäquate, einheitliche und allseitige Selbstdarstellung Gottes. Und diese Wahrheit über Jesus Christus sollte bei uns nichts anderes auslösen als Staunen, Anbetung, Ehrfurcht, Hochachtung vor Christus, dem Sohn Gottes, dem prophetischen Schöpfer und Erhalter. Aber damit nicht genug. Think big. Es ist nicht genug. Gott ist alles Überragende, wirken durch seinen Sohn und fast noch mehr. Er ist nicht nur der prophetische Schöpfer und Erhalter dieser Welt, der Gott gleich sein Wesen in dieser Welt widerspiegelt. Er ist zweitens der priesterliche Erlöser. Tief eingebettet in die Beschreibung dieser unbegreiflichen Machtfülle des prophetischen Schöpfers und Erhalters der Welt, finden wir diese erstaunlichen Worte hier im 3. Vers, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Vom allgemeinen Welterhalter, der Bewunderung und Staunen hervorruft, wechselt hier die Betrachtung zu unserem persönlichen Hohepriester, vor dem wir schuldig sind. Calvin bemerkt hier ganz treffend, Christus, der durch seinen bloßen Willen die ganze Welt erhält, hat es doch nicht verschmäht, das Werk unserer Reinigung zu vollbringen. Da werden wir im Hebräerbrief noch einiges zu hören, wie Jesus diese Reinigung vollzogen hat. Aber an dieser Stelle sticht uns dieser Kontrast dieses mächtigen Propheten und Königs, wie wir es später hören werden, und hier diesen priesterlichen Erlöser so ins Auge. Christus überlässt diese gefallene Welt nicht einfach sich selbst und dem Verderben, in das sie geraten ist. Er verlässt den Ort seiner himmlischen Macht, erniedrigt sich, er wird Mensch. Mit einem Ziel. Er will durch seinen Opfertod am Kreuz die Sündenschuld seines Volkes begleichen und uns von unseren Sünden reinigen. Er ist nicht ein billig ausgewählter Sündenbock. Er ist Gott selbst, der diese Welt erschaffen hat, der diese Welt erhält. Und was tut er? Er kommt in diese Welt, uns von unserer Sünde zu reinigen. Er, der Schöpfer und Erhalter der Welt, opfert sich selbst für unsere Sünden. Seht ihr diesen unbegreiflich großen Gegensatz, der uns hier dargestellt wird? Er reinigt uns von all unserer Schuld durch seinen stellvertretenden Sühnetod. Von ihm heißt es an anderer Stelle in 2. Korinther 5, 21: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Oder in Epheser 5, Vers 2: Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Oder 1. Johannes 3, Vers 5: Ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Christus ist der priesterliche Erlöser seines Volkes. Wie unbegreiflich ist dieses alle je dagewesenen Opfer, überbietende Selbstopfer und Sühnopfer des Sohnes Gottes, des Schöpfers. Und der Halt ist dieser Welt. Er opfert sich, um uns zu erlösen. Das überbietet alles, was je an Opfern in Israel dargebracht wurde. In Hebräer 10, Vers 10 lesen wir dann auch: In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dieses Opfer überbietet alles. Alles, was Menschen nur opfern können. Der Schöpfer selbst, der Halter dieser Welt, opfert sich, um uns von unserer Sünde zu reinigen. Nachdem wir eben über Jesus, den Sohn Gottes, den mächtigen prophetischen Schöpfer und Erhalter, gestaunt haben, begegnet uns hier in seinem Sühnopfer für unsere Sünden der unüberbietbar demütige und liebende priesterliche Erlöser. Unbegreiflich. Aber damit nicht genug. Gottes alles überragende Wirken durch den Sohn umfasst noch mehr. Ein drittes: der königliche Erbe und Regent. Jesus Christus ist nicht nur in diese irdischen Niederungen herabgestiegen, indem er Mensch wurde und so in seinem Opfertod Reinigung von unseren Sünden zu erwirken. Eingerahmt wird unser heutiger Text davon, dass uns Jesus Christus als der königliche Erbe und Regent vorgestellt wird. Im zweiten Vers lesen wir: Der Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Und dann am Ende von Vers 3 und Vers 4: Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist nun um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihm ererbt hat. Seht zweimal dieses Wort erben und ererben. Jesus Christus ist der Schöpfer, Erhalter und Erbe aller Dinge. Hier kommt auch dieser Begriff von den allen Dingen wieder vor, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Gott hat das bewiesen, indem er Jesus nach dem Sühnetod am Kreuz nicht im Grab ließ, sondern er ist auferstanden nach 3 Tagen und nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren, wo er jetzt sitzt zur Rechten Gottes, auf dem Thron neben Gott, mit Gott diese Welt regiert. Und hier klingt an, was wir im 110. Psalm lesen, im 1. Vers: Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Fußschemel deiner Füße. Und uns fällt etwas auf. Jesus, dieser vollkommene hohe Priester, von dem wir gerade gelesen haben, er setzt sich. Und das steht in einem ganz klaren Gegensatz zu dem, was die Priester im Alten Bund getan hatten. Die Priester im Alten Bund werdet ihr bei ihrem priesterlichen Dienst nie sitzend wiederfinden. In der Stiftshütte im Tempel gab es für ihren Dienst nichts zum Sitzen. Sie hatten ihren Dienst im Stehen verrichtet. Aber Jesus hat dieses Opfer zur Reinigung der Sünden ein für alle Mal vollbracht. Und es ist vollbracht. Und er hat die Erlösung erwirkt. Und er setzt sich zur Rechten Gottes. Und Christus, der sich in seinem priesterlichen Erlösungswerk weit unter die Engel erniedrigt hat, der Mensch geworden ist. Er hat jetzt diesen himmlischen Thron bestiegen, wo er über den Engeln thront und herrscht. Ja, er herrscht jetzt, hier, heute, in alle Ewigkeit, über die ganze Welt, unangefochten auf seinem himmlischen Thron. Er ist größer als die Propheten, weil er uns eine vollständige Offenbarung zuteil werden ließ. Er ist größer als die Priester, weil er ein vollkommenes Sühnungswerk vollbracht und sich gesetzt hat. Und damit ist er auch über die Engel erhaben. Er hat eine Stellung, einen Namen und eine Beziehung zum Vater, die die Engel nicht haben. Der Sohn hat eine Stellung eingenommen, die weit über die Engel erhaben ist. Und in dieser erhabenen Stellung hat er das Erbe über alle Dinge angetreten und einen vorzüglicheren Namen als die Engel ererbt, heißt es hier im 4. Vers. Das lesen wir auch an anderer Stelle, beispielsweise in Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Da haben sich dann natürlich viele Bibelausleger den Kopf zerbrochen und überlegt, von welchem Namen ist hier wohl die Rede? Wie mag dieser Name wohl lauten? Worum mag es hier wohl gehen? Aber es ist müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Denn für diesen Namen, über alle Namen, gilt, was in der Offenbarung steht, in Kapitel 19, Vers 12. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und hier wird wohl nicht auf irgendwelche besonderen Namen oder Titel hingewiesen, die wären auch nicht aufzuzählen. Dieser über die Engel erhabene Name selber liegt jenseits der begrifflich zersplitternden Sprache des Menschen. Wir können diesen Namen nicht erfassen. Wir können diesen Namen nicht begreifen. Hier fehlen uns die Worte. Hier ist eine Stelle, wo die Schrift deutlich macht, das passt nicht in eure Sprache. Dieser Name lässt sich nicht in menschlicher Sprache fassen. Die folgenden Schriftworte, die wir, so der Herr will, in einer späteren Predigt hören werden, von Vers 5 bis Vers 14 dann, die sind wie Fingerzeige aufwärts, die uns ahnen lassen, wie herrlich dieser Name ist. Fassen können wir nicht. Uns fehlen ein drittes Mal die Worte. Ein drittes Mal fehlen uns hier die Worte, mit denen wir Christus fassen könnten. Gottes alles überragende Wirken durch seinen Sohn umfasst sein Wirken als prophetischer Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Sein priesterliches Erlösungswerk und schließlich sein königliches Erbe und seine königliche Regentschaft. Er ist der Prophet, durch den Gott sein letztes Wort gesprochen hat. Er ist der Priester, der das vollkommene Werk der Reinigung von den Sünden für sein Volk vollbracht hat. Er ist der König, der auf dem Ehrenplatz neben der Majestät Gottes sitzt und regiert. Und so stellen wir uns an diesem Morgen das Licht dieses Wortes. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden, als die Engel, wie einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Es wäre jetzt vermessen zu denken, wir könnten Gott begreifen. Wir könnten Gott wirklich mit unseren Worten und unserer Vorstellungskraft erfassen. Er ist so viel größer und erhabener, als dass wir es mit unseren Worten fassen können. Wir können Gott genauso wenig wirklich in seinem umfassenden Wesen begreifen, wie dieser kleine Junge mit seiner Muschel das Meer in diese Grube schöpfen kann. Aber wir können staunend einen Blick auf unseren herrlichen und mächtigen Propheten, Priester und König Jesus Christus werfen. Und staunend und ehrfürchtig und anbetend uns ihm im Glauben anvertrauen. Er ist mein Schöpfer, der mich in jeder Minute meines Lebens bis hierher erhalten hat und erhält und trägt. Ist dies mein Trost, der mir alle Sorgen in dieser Welt nimmt? Und er ist mein Priester, der sich selbst für mich aufgeopfert hat, um mich von meiner Sündenschuld zu reinigen. Worauf sollte ich den Blick auf meine Erlösung sonst vertrauen, als auf Christus allein? Er ist der König, der die Welt regiert, hoch und erhaben über jede Macht. Vor wem muss ich mich als sein erlöstes Kind da noch fürchten, als vor ihm allein? Liebe Geschwister, lasst uns so mit ehrfürchtigem Staunen vor dem Sohn Gottes, Jesus Christus, unserem Propheten, Priester und König, anbetend niederfallen und ihn verherrlichen in allem. Ihn, der Gott gleich ist, der die Welt erschaffen hat, der die Welt erhält, der uns in seinem einmaligen Opfertod mit Gott versöhnt hat und der heute diese Welt regiert als König. Ihm allein gehört alles Lob und alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Ihm dürfen wir unseren Herrn und Heiland nennen und ihn im Glauben ergreifen. Welch ein Wunder der Gnade. Lass uns so mit Staunen und Anbeten vor den Herrn treten und ihn dafür preisen und beten. Unser Herr Jesus Christus, wenn wir diesen herrlichen Text vor uns sehen und dich dort drin erkennen als den Propheten, der alle menschlich je dagewesenen Propheten als Sohn bei weitem übertrifft, als den Propheten, durch den Gott diese Welt erschaffen hat, der du diese Welt in der Macht deines Wortes erhältst, der du uns jede Minute unseres Lebens geschenkt hast bis hierher, der du uns in deiner Hand hältst. Herr, du hättest jedes Recht, uns zu verdammen, aber was hast du getan? Du bist in diese Welt gekommen und hast dich erniedrigt, weit unter alle himmlische Macht und Herrlichkeit, weit unter die Engel, mit dem einen Ziel, uns zu erlösen, um uns zu reinigen von unserer Sünde und uns mit dir zu versöhnen. Wie unbegreiflich ist diese Gnade und dieses Erbarmen, das wir im Glauben empfangen dürfen, dass du selbst unsere Schuld getilgt hast, weil du sie auf dich genommen hast und beseitigt hast in deinem Opfertod am Kreuz. O Herr, du hast deine Macht darin erwiesen, dass du von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren bist, wo du jetzt sitzt und diese Welt regierst und beherrschst. Erhaben über alle anderen Mächte dieser Welt. Erhaben sogar über Engel und himmlische Wesen. Vor wem sollten wir uns fürchten? Als vor dir allein. Und wenn wir so einen kleinen Blick in deine Herrlichkeit tun, der du ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes bist und der Abdruck seines Wesens, Herr, dann begreifen wir um eines mehr. Es ist nur eines nötig in dieser Welt. Jesus Christus. Und dass wir dich im Glauben ergreifen und dir im Glauben folgen. möchtest du uns dieses Wort, Herr, ein Wort sein lassen, das uns demütigt vor dir, das uns aber auch im Glauben zu dir zieht und die Liebe zu dir mehrt, dass dieses Wort unsere Gedanken und Herzen erfüllt und wir den Glanz deiner Herrlichkeit, den Abdruck deines himmlischen Wesens mehr begreifen und dass wir in diesem Licht leben und unseren Glauben leben an dich, zu deiner Ehre, zur Verherrlichung deines Namens in dieser Welt. Wo möchtest du uns dazu Gnade geben und dich selbst darin verherrlichen, hier in unserer Mitte. Amen.